Es bot sich dem Ichneumon also der aufgeklappte Unterkiefer dieses Menschen dar, und den biss es glatt durch. Gerade an einem Hautfetzen hing er noch und klaffte nach unten, die Zahnreihe ohne Gebiss, ein lächerliches Gestade. So muß Robespierre ausgesehen haben, nachdem er sich hatte erschießen wollen, im letzten Augenblick aber zu großes Grauen vor dem Tod empfand und die Muskete ablenkte, so daß die Kugel nicht in den Kopf drang, sondern bloß den Unterkiefer zerfetzte, als hätte sich alles Elend seines Lebens in einem Schrei zusammengefunden. Viel Öffnung war nun in dem Kopf des Soldaten, und das Ichneumon wollte unbedingt schauen, wie es drinnen weitergeht, und bohrte sein Köpfchen in diese Öffnung und bohrte sich schmatzend und knackend hinauf bis zum Hirn und biss sich darin fest und zog es mit einem Ruck aus dem Schädel heraus, diese weiße, große Walnuss, an der das Blut abperlte, als wäre sie fettig. Also nicht dem Krokodil das Herz fraß das Ichneumon aus dem Leib, wie euer Plinius der Ältere, euren Herodot nachplappernd, fälschlicherweise berichtet, sondern dem Brigadier der Force Publik das Hirn aus dem Kopf. Und der Leopard? Was tat er? Ähnliches. Und Fiotti? Was tat sie? Sie klappte mit den Zähnen und biss in die Luft hinein, als wäre die Luft die Lebensader eines Widersachers. Und die Frauen? Mit den eisernen Halskrausen und den Ketten? Als der Leopard den letzten Mann, den befehlhabenden Offizier an der Gurgel hatte und ihn aus seinem nach Blut stinkenden Rachen anhauchte und ihn mit dunkler, neblicht weicher, sachtmütiger Stimme aufforderte, doch bitte die eisernen Halskrausen aufzuschließen, damit die Frauen frei seien, öffnete der Mann bereitwillig seinen Gürtel und zog den Schlüssel ab und hielt ihn dem Leopard vor die schwarze Nase und schwenkte ihn und lachte frech auf, was unter der Pranke wie ein Gurgeln klang, und sagte: »Willst du sie hören, seine letzten Worte?« Auch den Dämonen und Gespenstern, den Kobolden und Hexen, den Feen und Faunen, den sprechenden und aufrecht gehenden Leoparden und den bluttollen Schlangenfressern, allen miteinander und dem ganzen verdammten Kontinent, werde es nicht gelingen, den König aus dem Hause Sachsen, Coburg und Gotha daran zu hindern, als der größte Eroberer in die Weltgeschichte einzugehen. Größer als Alexander, größer als Cäsar, größer als Genghis Khan, größer als Napoleon und warf den Schlüssel zu den eisernen Halskrausen in den Fluss, wo er auf den Grund schaukelte und im Schlamm versank und selbst von Olorum nicht gefunden werden könnte. Dieser Mann, ein Katzenliebhaber übrigens, der einmal einen Hund erschoss, bloß weil er seinem Lieblingskater das Häufchen Fettfleisch weggefressen hatte, hieß Theophile Auguste. Er war, bevor er hier im tiefgrünen Urwald mit dem ziegelroten Boden seinen Dienst antrat, Distriktkommissar von Matiadi und Kasai gewesen und hätte Vizegouverneur oder sogar Generalgouverneur werden können. Mehrmals hatte er persönlich den König getroffen. Einmal war er mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen gemeinsam mit drei anderen Offizieren und deren Familien nach Schloss Laeken zum Tee eingeladen worden, wo viel gescherzt worden sei, wie er gern erzählte. Königin Marie Henriette hatte sich wegen Kopfschmerzen entschuldigen lassen, daraufhin der König keinen Grund mehr gesehen habe, sich mit seinen Witzen zurückzuhalten. Hatte aber freiwillig auf eine Karriere verzichtet, eine Karriere im Trockenen, wie er sich ausdrückte, war von seiner Frau und seinen Kindern davon, war in den Kongo zurückgekehrt und hatte sich in eine einfache Handelsstation versetzen lassen, um an Ort und Stelle, wie er sich auszudrücken pflegte, und nicht am Schreibtisch dem wohltätigen Werk seines Königs zu dienen.